Wir hören aus Lukas 15 die Verse 1 bis 9. Das sind die beiden Gleichnisse vom Verlorenen und Wiedergefundenen, zu dem sozusagen als drittes Gleichnis eigentlich sogar noch der verlorene Sohn dazugehört. Ich lese uns aus Lukas 15. Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau, die 10 Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus aus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. Diese Gleichnisse vom Verlorenen und Gefundenen sind echte Schlüsseltexte. Man kann sie etwa auf die Rechtfertigung hin auslegen, auf die Buße, auf das Abendmahl oder, wie wir es eben gehört haben, in den Poetry Slam, auch im Sinne einer persönlichen Bekehrungserfahrung. Sie sind so wichtig, deswegen bilden sie übrigens auch im Lukas-Evangelium die Mitte des gesamten Evangeliums, diese drei Gleichnisse. Heute möchte ich die Gleichnisse zum Thema Mission ein wenig in den Blick nehmen. Denn das ist ja das, was Jesus hier eigentlich macht. Evangelisieren unter Zöllnern und Sündern, indem er mit ihnen zusammen am Tisch sitzt und isst. Und das Thema Evangelisation wird in der Post-Corona-Zeit auch zu einem der Schlüsselkapitel unserer schrumpfenden Kirchen werden. Also deswegen macht es Sinn, sich einmal den Text auch unter diesen Gesichtspunkten anzugucken. Jesus tritt hier offensiv und auch progressiv für Evangelisation ein. Sein Motto ist ganz kurz und bündig, alle sind willkommen, grundsätzlich. Und dafür schmeißt er alle religiösen Sitten und Bräuche seiner Zeit über den Haufen. Er feiert das Reich Gottes in Festen und Mählern mit Zöllnern und Sündern. Einwände kommen von den Pharisäern, von den Frommen, man könnte heute sagen von den Gläubigen. Die kommen nämlich bei dem Ganzen nicht mit. Und der Evangelist Lukas hatte wohl die gleichen Probleme in seiner Gemeinde. Deswegen berichtet er nämlich auch so ausführlich diese Gleichnisse und setzt sie in die Mitte von seinem Evangelium. Aber gucken wir uns die Situation erst einmal an. Jesus isst mit Zöllnern und Sündern an einem Tisch. Als Gastgeber spricht er den Tischsegen über ihnen. Er nimmt sie damit im Namen Gottes an. Sie sind Kinder Abrahams. Er räumt ihnen einen Platz ein. Wir wissen nicht, wie es an Jesus Tisch zuging, aber wahrscheinlich ganz anders, als es die Frommen seiner Zeit gewohnt waren. Da wurde wahrscheinlich weniger Wert auf Reinheitsgebote und Etikette gelegt. Frauen konnten einfach so am Essen teilnehmen. Es wurde in Häusern von Zöllnern gegessen. Wahrscheinlich drehten sich die Gespräche nicht um theologische Fachdiskussionen, die die Pharisäer so schätzten, wie etwa, wie ist das denn nun mit 5. Mose 25,5? Wenn einer stirbt und hat keine Kinder, so soll sein Bruder die Frau heiraten. Ja, und was wäre denn jetzt, wenn der 7 Brüder hat und die Frau war mit jedem verheiratet? Zu wem gehört sie dann im Himmel? An Jesu Tisch wurde wahrscheinlich davon erzählt, wie schwer es ist, unverheiratet zusammenzuleben. Wie man als Frau damit klarkommt, als Prostituierte das Geld zu verdienen oder sich als alleinstehende Teenie-Mutter rumzuschlagen. Oder es wurde von der Arbeit an der Zollstation erzählt und sich darüber echauffiert, ja, dass keiner die Zöllner mag. Es wurde der neueste Klatsch ausgetauscht. Die Liebschaften des Herodes, das neue Kleid des Hohepriesters, die Ergebnisse der letzten griechischen Ringkämpfe und welcher der nackten, schwitzigen Männer am besten gebaut ist. Ja, und wenn es dann doch mal zu religiösen Fragen kommt, dann spielt sich das doch alles auf einem Level ab, bei dem selbst ein 12-jähriger Tora-Schüler beschämt würde. Immer wieder diese Rückfragen, was denn nun eigentlich in der Tora steht und wie das zu verstehen ist, was der Rabbiner da letztes Mal in der Synagoge gesagt haben soll. Ja, und dieses ganze doch sehr profane Erleben bei ganz viel Lärm und Wein. Ja, natürlich murrten da die Pharisäer, denn das alles verstößt doch gegen ihre Vorstellung vom Glauben. Sie fühlen sich zurückgesetzt, denn die Plätze, die Zöllner und Sünder besetzen, stehen doch eigentlich ihnen zu. Ihnen, die immer wieder treu in der Tora lesen, in den Tempel gehen, in den Synagogengottesdienst, sich als Seelsorger um die Leute in den Dörfern kümmern. Keine leichte Situation für die Pharisäer. An Jesu Tisch, da wo alle einen Platz finden sollen, fühlen sie sich seltsam heimatlos. Und was wir hier erleben, ist gewissermaßen ein Grundkonflikt in jeder Gemeinde, die sich irgendwie missionarisch auf den Weg machen will. Wenn sie die Tore öffnet und alle einen Platz finden sollen, fühlen sich die Eingesessenen oft heimatlos. Dann kommt es zu Spannungen mit der Kerngemeinde. Ja, und manche Gemeinden machen sich deswegen erst gar nicht auf den Weg. Lieber bewahren, was bekannt und vertraut ist. Ich kenne so einige Klassiker aus meiner Jugendzeit in der Gemeinde. Da war natürlich die englische Musik im Gottesdienst. Da wurde intensiv darüber diskutiert, ob Jugendliche denn so etwas machen dürften und wie sich die Älteren dabei fühlen. Oder die Frage nach Gästegottesdiensten. In den 90er Jahren begann man ja dank Willow Creek Gottesdienste von den Gästen her zu denken. Und in einigen Gemeinden hat sich dann der monatliche Gästegottesdienst etabliert. Eigentlich ein Eingeständnis, dass man überhaupt nur einmal im Monat bereit ist, anderen als sich selbst eine Heimat zu geben. Oder ich erinnere mich an eine Gemeinde, die dann sehr viel Erfolg hatte, andere Menschen für die Gottesdienste zu gewinnen. Und man aber auf einmal merkte, mit den Menschen ist Gemeinde nicht mehr so heimelig, wie es mal war. Oder die gegenwärtige Diskussion zum Abendmahl, der Mitgliedschaft oder den Gemeindestunden. Das waren ja im Baptismus so traditionell Dinge, die eine gewisse Exklusivität ermöglichten. Und plötzlich sollen da alle einfach so ihren Platz haben? Ja, dann entsteht da vielleicht so ein Gefühl, da bin ich nicht mehr zu Hause. Dann sind wir vielleicht auch schnell, uns auf die Seite der Pharisäer zu schlagen. Verständlich. Frage ist, wie schaffen wir es, uns für Evangelisation Jesu zu öffnen? Zu diesem Motto, jeder ist willkommen, ohne dabei heimatlos zu werden. Dazu einige Beobachtungen am Text. Erstens, Gott tut, was immer nötig ist. Dieser Satz zerfällt ja gewisserweise in zwei Teile. Da ist zuerst die Feststellung, Gott tut. Und das ist etwas, was den Pharisäern völlig fremd war. In ihrem Glauben musste der Mensch erst alles Mögliche tun, um zu Gott zu kommen. Ja, und in diesen Gedanken fühlten sie sich wohl. Das war ihre Erwartungshaltung an den Glauben, das hatten sie von Kindesbeinen an gelernt. Ja, und deswegen fühlten sie sich an dem Tisch von Jesus so unwohl. Und vielleicht kennen wir das aus unseren eigenen Gemeindetraditionen. Vielleicht musste man da auch erst einmal in Vorkasse gehen, um richtig dabei zu sein. Regelmäßig zum Gottesdienst erscheinen, sich der Kultur und den Regeln der Gemeinde anpassen. Gemeindebibelunterricht plus Taufunterricht, um dann vielleicht getauft zu werden. Es war ein wenig so, als wenn man einem Verein beitritt und man vorher erst einmal gemustert wurde. Ja, und vielleicht liegt auch eine besondere Krux in unserem freikirchlichen System. Wir brauchen nämlich zuverlässige ehrenamtliche Mitarbeiter, sonst stirbt unsere Gemeindeform. Und deswegen werden die Glaubensfrüchte besonders hochgehängt. Ja, dann kann doch schon mal die Frage aufkommen, wieso dürfen plötzlich Teenies und Freunde beim Abendmahl und in der Gemeindestunde teilnehmen? Was haben die denn dafür geleistet? Ja, und was bekommen wir eigentlich raus, wenn die anderen einfach so zum Tisch Gottes kommen können, ohne sich vorher für irgendetwas zu verpflichten? Mir begegnet das auf der anderen Seite öfter in Gesprächen, wenn Nichtchristen in die Gemeinde eingeladen werden oder sich dorthin verirren und ganz schnell merken, dass ihnen da viele unterschwellige Erwartungen entgegentreten und mit ihrem Besuch verknüpft sind. Die Pharisäer hatten solche Erwartungen. Wir als Gemeinde haben solche Erwartungen. Jesus nicht. In der Geschichte des verlorenen Schafes und vom verlorenen Groschen tut nämlich nur Gott etwas. Ein Schaf ist verloren und der Hirte geht es suchen. Eine Münze ist verloren gegangen und die Frau geht sie suchen. Und es ist für jeden einfach zu durchschauen, dass der Hirte und die Frau eigentlich Jesus Christus sind. Gott tut etwas. Das wird ganz besonders deutlich in der Geschichte des verlorenen Geldstücks. Ein Geldstück rollt nicht von selbst davon. Und ein Geldstück kann auch nicht von selbst zurückkommen. Soll ein Geldstück wiedergefunden werden, ist es darauf angewiesen, dass man es sucht. Es geht überhaupt nicht anders. So war es wohl auch mit den Zöllnern und Sündern damals. Jesus hat sie gesucht und gefunden, wie die Frau das Geldstück. So wichtige Dinge wie Schuld, Buße, Umkehr, Mitarbeit, Taufe, das spielt dort überhaupt keine Rolle. Das ist vielleicht erst einmal eine entlastende Botschaft für uns alle. Wir müssen nichts tun. Wir müssen uns nur finden lassen. Dort, wo wir verloren gehen, ist Gott auf der Suche nach uns. Und vielleicht ist das auch für uns gerade nach dem Lockdown wichtig zu hören. Da haben wir uns ja vielleicht innerlich ein wenig von Gemeinde und Glauben entfernt. Aber Gott sucht nach jeder und jedem von uns. Denn auf der anderen Seite sollte eben auch das unsere Gemeinden prägen. Menschen sollten nichts müssen, außer sich von Gott ansprechen zu lassen. Im Abendmahl hören wir das übrigens einmal im Monat immer wieder. Jeder und jede, die an Jesus Christus glauben und jeder und jede, die sich danach sehnt, an ihn zu glauben, ist eingeladen, Gast an seinem Tisch zu sein. Denn im Brot und Wein kommt Jesus Christus uns ganz nahe. Dann, wo wir vielleicht das verinnerlichen, dass Gott sucht und wir nichts tun müssen, da können wir auch mit Jesus Evangelisation warm werden. Da können wir uns heimisch fühlen und dann auch Heimat geben. Ja, und dann der zweite Teil des Satzes. Gott tut, was immer nötig ist. Wir bleiben da beim Bild vom verlorenen Geldstück. Frau räumt das Haus auf, macht Licht an, leuchtet das Dunkel aus. Sie begibt sich auf die Knie in den Staub und sucht mit den Fingern den Boden nach dem Geldstück ab. Und zwar, und da ist der Text eindeutig, so lange, bis sie die Münze wiedergefunden hat. Gott tut, was immer nötig ist, um Menschen zu finden. Deswegen ist Jesus mit Zöllnern und Sündern. Er tut, was immer nötig ist, um sie mit der Liebe Gottes bekannt zu machen. Und wenn die Zöllner und Sünder beim ersten Essen noch nicht verstanden haben, dann hält er noch ein zweites Essen mit ihnen ab und ein drittes und ein viertes, bis es die Menschen begreifen. Und vorher gibt er nicht auf. Jetzt mag man wieder als eingesessener Christ an der Stelle denken, Mensch, die Zöllner und Sünder, die haben es ja echt gut. So viel Zuwendung und Aufwand nur für sie. Der Gedanke mag auch bei Evangelisation aufkommen. So viel Aufwand für andere. Wo bleiben wir da eigentlich? Aber dieser Aufwand gilt nicht nur den Zöllnern und Sündern. Auch die Gläubigen, die Pharisäer, möchte Jesus gewinnen. Erst erzählte das Gleichnis vom Hirten, dann das Gleichnis vom verlorenen Geldstück und dann das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Nur für sie. Auch bei den Pharisäern gilt, Gott tut, was immer nötig ist, so lange, bis sie es verstehen. Nur tut das eben auf andere Art und Weise, mit anderen Inhalten. Aber das werden wir noch sehen. Für uns bleibt auch hier die Zusage, Gott tut, was nötig ist, so wie wir es nötig haben. Egal, ob wir Gott noch gar nicht gefunden haben oder neu finden wollen, oder seit Jahren mit ihm unterwegs sind. Gott tut alles, was nötig ist, damit wir gefunden werden. Wo wir uns dieser Zuwendung bewusst sind, da können wir heimisch werden. Keine Neiddebatten. Was Gott hier in diesen beiden Geschichten macht, ist nach unserem Empfinden ja höchst irrational. Der Hirte lässt 99 Schafe zurück, um eines zu finden. Sofort meldet sich da unser kaufmännischer Verstand oder unser Gerechtigkeitssinn, je nachdem, wie wir so geprägt sind. Ist das nicht verrückt, 99 Schafe in der Gefahr zu lassen, um nur eines zu retten? Die Nutzen-Risiko-Analyse passt hier offensichtlich nicht. Soll er doch lieber seine 99 Schäfchen ins Trockene bringen? Sicher ist sicher. Ja, und ist das nicht total gemein gegenüber den 99 treuen Schafen? Die haben ja gar nichts falsch gemacht. Die brauchen den Hirten ja vielleicht auch. Und jetzt zieht ein renitentes Schaf mit seinem Chaos die ganze Liebe und Fürsorge des Hirten auf sich. Das ist doch einfach unfair. Beide Reaktionen sind natürlich gewollt, sonst hätte Jesus die Geschichte nicht so erzählt. Er war ein Meister darin, durch Geschichten und Emotionen uns einen Spiegel vorzuhalten. Und das Spannende ist ja, dass die beiden Einwände aus dem Empfinden der Herde herauskommen. Also von den Schafen, mit denen wir uns wahrscheinlich identifizieren. Sie spiegeln die inneren Kränkungen der Pharisäer wider. Sind eben Einwände der Gemeinde des Lukas oder eben auch unserer Gemeinde. Natürlich ist das gewagt, voll auf das eine Schaf zu setzen. Aber Jesus hatte es ja ohnehin nicht so mit dem Absichern und Kalkulieren. Wir denken nur an den Kornbauern, der sich Scheune um Scheune baute, um seine Ernte zu sichern. Und kaum waren alle seine Schäfchen im Trocknen, starb er mit leeren Händen. Oder der Knecht, der die Talente seines Herrn aus Angst vergrub und am Ende blieb für ihn nur Heulen und Zähneklappern. So ist das mit dem Reich Gottes. Auf sicher spielen ist keine Option. Und das war sicherlich eine Ansage an die Pharisäer, denn die werden sich auch gefragt haben, warum auf die Zöllner und Sünder setzen? Warum nicht auf uns? Warum nicht das Reich Gottes mit dem Treuen und Frommen bauen? Eine Gemeinde begegnet dieser Einwand immer wieder, gerade wenn es um Veränderung geht. Was ist mit den 99 anderen? Lieber nicht zu viel Unruhe reinbringen, sonst gehen die nachher auch noch verloren. Ja, und warum wird sich um XYZ gekümmert, aber nicht um diesen oder jenen? Stehen den übrigen 99 nicht auch irgendetwas zu? Auch hier geht es um einen Mentalitätswandel. In der Situation stellt sich die Frage nicht, was die 99 Schafe brauchen, denn denen geht es gut. Und ich glaube, es weist ein wenig darauf hin, es ist der Vergleich mit anderen, der uns schadet. Da bekommt jemand mehr als ich. Das geht nicht. Jesus meinte wohl, dass es lebensnotwendig ist, nicht aufzurechnen und abzurechnen. Lebensnotwendig natürlich für das eine Schaf. Das geht nämlich sonst verloren. Aber auch für die 99 Schafe. Denen geht nämlich sonst die Freude über das verlorene Schaf verloren, das dann wiedergefunden wird. So wie etwa dem Bruder des verlorenen Sohnes es erging. Der stellte am Ende die Rechnung auf, was ihm alles zustünde. Und darüber verpasst er das Freudenfest. Darüber können wir das Reich Gottes verpassen. Und das ist dann wirklich zum Heulen und Zähneklappern. Wo wir diese Neiddebatte ablegen, dort finde ich Heimat am Tisch Gottes. Da werde ich bemerken, nicht alle bekommen das Gleiche, aber jeder und jede das, was er oder sie braucht. Und aufbrechen für das eine Schaf lohnt sich. Wo es zurückfindet, entsteht ein Gefühl von Heimat. Selbstständig werden. Mir kam bei dieser ganzen Geschichte noch ein anderer Gedanke zu den 99 Schafen. Wer sagt denn, dass die restlichen 99 Schafe in der Wüste sich wie Schafe verhalten müssen? Zugegeben, das sprengt das Bild von Jesus. Ein Schaf bleibt ein Schaf, aber unsere ganzen Befürchtungen sprengen das Bild ja auch. Kein Schaf hat ein Unrechtsempfinden oder neidet irgendjemandem etwas. Aber das ist doch, was all diesen Befürchtungen zugrunde liegt. Da geht ein Hirte weg, lässt die übrigen Schafe allein und jetzt fühlen sie sich nicht mehr umsorgt und beschützt. Für uns, die wir das als erstes Mal hören, wahrscheinlich eine große Irritation. Irritationen sind in der Therapie Wegweiser zur Veränderung. Man könnte jetzt ganz einfach sagen, Herrje, hört auf, Schafe zu sein. Das heißt, lernt, euch um euch selbst zu kümmern. Werdet mehr zu Hirten. Denn wenn die Sorge für einige daran scheitert, dass der Rest sich nicht umsorgt fühlt, dann läuft etwas grundsätzlich verkehrt. Wenn wir das Evangelium nicht weitergeben können, weil wir fürchten, uns geht etwas verloren, dann ist das ein Problem. Selbst ist das Schaf. In der Zuwendung zu den Zöllnern und Sündern gleich eine Gefahr für mein Wohlergehen zu erbittern, das ist höchst irrational. Heimat finde ich dort, wo ich nicht darauf warte, dass ein Hirte sich um mich sorgt, sondern wo die Wirklichkeit am Tisch Gottes mitgestaltet wird. Und machen wir uns das noch einmal biblisch klar. Unsere Verheißung ist doch nicht, eine alleingelassene Herde zu sein, sondern ein Leben als Hirten. Und zum Schluss Freude teilen. Für die Pharisäer war das alles sicherlich eine größere Herausforderung als für die Zöllner und Sünder. Denn sie mussten ihre Art, Glauben zu leben, wie sie ihn seit Kindesbein gelernt haben, überdenken. Und Jesus sagt, das ist notwendig, denn ihr seid auch dabei, verloren zu gehen. So wie der Bruder des verlorenen Sohnes oder die Gäste beim großen Mahl. Alle waren eingeladen, doch keiner wollte kommen. Und so blieb dann nur Heulen und Zähneklappern. Den Pharisäern sagt ihr, wenn ihr bei dieser Sache nicht mitmacht, wenn ihr das Reich Gottes nicht mitmacht, dann verpasst ihr es. Und mir scheint, da liegt auch bei uns heute noch viel Frust begraben. Wir erinnern uns an die guten alten Zeiten, 20, 30, 50 Jahre zurück. Da wurde Gemeinde noch anders erlebt. Da war doch noch mehr los. Da machte sie vielleicht Freude. Vielleicht war Gemeinde auch damals noch missionarischer. Veränderung wird dort möglich, wo wir uns von Freude anstecken lassen. Mir ist da immer ein alter Mann aus einer Gemeinde in meiner Jugend vor Augen. Bestimmt schon so in seinen Mitte 70ern, Anfang 80ern. Manchmal gestalteten wir mit unserer Jugend einen dieser berühmten Gästegottesdienste mit sehr lauter englischer christlicher Rockmusik, mit Theater, mit sehr provokanten Predigten. Und es gab da eine Riege von Gemeindemitgliedern, die drehte in der Tür schon um, wenn sie das Schlagzeug erblickte. Die waren nicht bereit zu tun, was nötig ist, noch sich zu freuen. Aber der alte Siegfried war anders. Wenn ich mit meinem Gitarrenkoffer hineinkam, umarmte er mich strahlend und freute sich einfach, dass wir spielten. Obwohl, und da bin ich mir sicher, seine Hörgeräte pfiffen und er kein Lied mitsingen konnte. Aber er freute sich, dass wir dabei waren, dass Gäste kamen, auch wenn das alles eigentlich gar nicht so seins war. Wir haben heute vielleicht oft den Eindruck, Freude entsteht nur, wenn ich das bekomme, was ich will. Aber das ist falsch. Freude ist auch da möglich, wenn ich erlebe, wie Reich Gottes entsteht, wo andere das bekommen, was sie nötig haben. Ob mir die Filme beim Kinoabend zusagen, ich Gospelmusik mag, oder die angebotene Wandertour, oder die Kunstausstellung, oder das Essen beim Agape-Mahl, das sind alles die falschen Fragen. Freude entsteht, wenn ich daran teilnehme und begreife, was dort geschieht. Da werden nämlich Menschen gefunden. Sie finden ihren Platz, so wie die Frau ihre Münze findet und alle freuen sich mit ihr. Ja, man könnte fragen, was geht denn den Nachbarn ihre Münze an? Aber sie lassen sich davon anstecken. Und auf wundersame Weise wird der Fund der Münze auf einmal zum persönlichen Segen der Nachbarn. Er verändert ihr Leben. Wie gut, dass die Frau diese Münze gefunden hat. Und wie gut, dass die Nachbarn sie nicht weggeschickt haben, als sie sagte, kommt und freut euch mit mir. Liebe Gemeinde, es wird sich nach Corona die Frage stellen, wie es weitergeht. Für viele Kirchen, für uns am Tiergarten. Wie geht es weiter mit Besuchern, mit Mitarbeit, mit unserem inhaltlichen Programm, mit uns als Gemeinde? Und es gibt zwei grundverschiedene Möglichkeiten. Wir können uns auf uns selbst zurückziehen, wie die Pharisäer. Und gerade jetzt nach Corona ist das verführerisch. die Wunden lecken, die Seele ein wenig umsorgen, erstmal auf sich selbst besinnen. Aber dann, so Jesus, wird es nicht viel werden mit der Freude. Ja, oder wir können neu starten ins Reich Gottes, Evangelisation neu entdecken, Türe und Tore für alle öffnen, glauben, dass Gott alle sucht, uns von Schafen zu Hirten mausern und vor allen Dingen mit Freude Gemeinde leben und Gemeinde verändern. Dann, so Jesus, werden wir am Gottestisch Heimat finden und neue Freude erfahren. Ja, und das dient dann allen zum Heil. Amen.